Zeitpolster, der Podcast fürs clevere Älterwerden. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Zeitpolster-Podcastes für cleveres Älterwerden. Mein Name ist Gernot Jochum Müller, ich bin der Gründer von Zeitpolster. Und heute haben wir einen sehr besonderen Gast aus Deutschland, den Markus Müller. Und nein, wir sind nicht verwandt, verschwägert oder sonst irgendwie. Markus hat eine immens spannende Reise hinter sich. Als Europa-CEO von BlackBerry zum Hospizbegleiter und dann Gründer einer App im Pflegebereich. Also wie knickt man eine Karriere und was bedeutet das dann? Darüber können wir uns mit Markus unterhalten und über viele Fragen, die Angehörige, Pflegende, zu Betreuende überhaupt betreffen und wie so eine Reise aussehen kann, wenn man sich in diesen Bereich auch beruflich begibt. Markus, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Vielen Dank, Gernot, und vielen Dank für die Einladung.
Markus, du warst, erzähl uns mal, wie muss ich mir das vorstellen? Du warst Europachef von BlackBerry und hast gesagt, so, jetzt ist genug, ich will was anderes machen. Oder was war denn da die Sache?
Naja, also die Historie ist, muss man auch noch kennen dazu. Es ist so, ich habe nach meinem Studium meine erste Firma gegründet damals, also eine Softwarefirma, die dann 10 Jahre aufgebaut und dann an BlackBerry verkauft. Also ich war quasi 10 Jahre Unternehmer, bin dann von BlackBerry gekauft worden und dort halt natürlich auch mit übernommen worden als Teil des Deals und war dann dort 4 Jahre und bin in dieser Zeit dann eben zum Europachef aufgestiegen und war dann das letzte Jahr von London aus verantwortlich für Europa und wusste jetzt immer schon, dass ich jetzt nicht mein Leben in einem Konzern verbringen werde, sondern dass ich irgendwann wieder rausgehen werde. Aber der tägliche Ablauf, muss man sich so vorstellen, in so einer Position, dass du eigentlich 98% deines Lebens mit dieser Stelle verbringst und keine Zeit mehr bleibt für soziale Kontakte, für Freundschaften, für private Dinge, für Hobbys. All die Dinge fallen völlig runter. Und irgendwann war ich nicht mehr bereit, diese Dinge zu akzeptieren und habe mir halt die Frage gestellt, wofür mache ich das eigentlich alles? Und es gab damals so einen Moment, der dann den Auslöser gegeben hat. Das, wie gesagt, man muss die Historie kennen. Hat sich natürlich über Monate und ich würde fast sagen Jahre angestaut. Aber dieser eine Moment, der war in der Buchhandlung am Flughafen, wo ich ein bisschen Zeit hatte, auf meinen nächsten Flug zu warten. Ich hatte also in dem letzten Jahr 250 Flüge im Jahr, also quasi jeden Tag unterwegs gewesen und habe da in der Buchhandlung ein Buch in die Hände bekommen, was 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, heißt, von Bronnie Ware. Vielleicht kennt der eine oder andere das Buch. Die Bronnie Ware hat da 8 Jahre lang Sterbende begleitet und sie gefragt, was sie denn, wenn sie nochmal leben könnten, anders machen würden, also was sie rückblickend quasi bereuen, und hat daraus eine Top-5-Liste erstellt. Und ich habe die in der Buchhandlung nur kurz überflogen. Die waren jeweils die Überschriften der einzelnen Kapitel. Und ich habe die 5 Dinge gelesen und wusste, wenn ich so weitermache mit meinem Leben und irgendwann mal sterbe, werde ich genau dieselben Dinge bereuen. Und dann war klar, es geht so nicht weiter. Und ich habe dann im Flugzeug noch meine Kündigung geschrieben und so dann abgeschickt und bin dann auch relativ schnell freigestellt worden.
Oh wow, also ein Blitzausstieg. Und was ist mit dir passiert? Also so ein Job, der dich quasi 24 Stunden am Tag einteilt, zu canceln, das ist ja auch nicht so ganz ein einfacher Prozess.
Also am Anfang war eine große Befreiung erstmal da, weil man natürlich viel mehr Freiheiten hat. Ich bin dann, als ich freigestellt wurde, gleich nach Thailand geflogen zu einem Freund und habe mich dort in die Hängematte gelegt und habe erstmal die 5 Wochen lang nur gelesen eigentlich und mein Adrenalinspiegel auf ein normales Niveau gebracht, weil man ja da eigentlich unter Dauerstress ist und dieses Niveau erstmal wieder zu verlassen, das dauert eine Weile. Und da hat sich das erstmal noch gut angefühlt. Ich bin dann auch weitergereist und bin nach Chile zu meinem Bruder und habe Freunde in Südafrika besucht. Und dieses Tal der Tränen, habe ich das genannt, kam eigentlich erst dann so nach 4-5 Monaten, weil sich dann die Frage natürlich aufdrängte, was mache ich jetzt mit dem Rest meines Lebens, weil ich eigentlich ja keinen Plan B hatte. Ich habe ja nicht gekündigt, sondern einfach nur, weg von, ja, mhm. Also ich wollte weg von dem, was ich hatte, aber wusste eigentlich nicht, was dann kommen soll. Und ich war damals 42 und mir war klar, ich werde jetzt nicht mein Leben lang nur einfach durch die Welt reisen und am Strand liegen, sondern ich möchte wieder irgendwas tun natürlich. Und die Frage war aber was? Und das hat, dieser Prozess, der hat mich damals erstmal schon in eine Krise gebracht, würde ich heute sagen, weil ich es eigentlich nicht gewohnt war, in meinem Leben kein Ziel zu haben. Also diese Ziellosigkeit hat mich unglaublich belastet. Mhm. Heute würde ich sagen, dass es einen großen Vorteil hat, mal ziellos durchs Leben zu gehen für eine Weile, weil man so diese Scheuklappen, die man sonst ja hat, weil man ja sehr zielgerichtet unterwegs ist, dann verliert und dann auch Dinge wahrnimmt, die außerhalb dieses Fokuses liegen. Das ist mir dann auch so passiert. Du hattest ja schon gesagt, ich habe dann über die Pflege kennengelernt quasi. Ich bin ja jetzt inzwischen auch Unternehmer in der Pflege, aber diese Wahrnehmung dieses Themas, also dieses Thema kam zu mir eben, weil ich den Fokus so weit hatte, also weil ich so offen war für alles. Sonst hätte ich das nie in meinen Fokus gebracht. Und das erste Thema, was mich damals erwischt hat, war Hospizbegleitung, also Sterbebegleitung. Und über die bin ich dann eben letztendlich zur Pflege gekommen.
Und jetzt gibt es die NUI-App. Ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus. NUI. Erklär doch mal, was macht das Ding? Was kann diese Technik? Ja.
Also vielleicht muss ich kurz erklären, wie wir dazugekommen sind überhaupt. Also eben über die Hospizbegleitung. Also ich mache das seit 10 Jahren, gehe immer noch jede Woche zu einem Sterbenden nach Hause und begleite den, / die Angehörigen. Also in vielen Fällen begleite ich eigentlich mehr die Angehörigen als den Sterbenden, weil die Menschen oft über Demenz gar nicht mehr in der Lage sind, jetzt normal zu kommunizieren. Also ich begleite die Angehörigen zumindest immer mit und habe halt in den letzten 10 Jahren oft gesehen, dass die Angehörigen völlig überlastet waren und mir auch oft von ihren langen Pflegereisen erzählt haben. Also viele Menschen haben ja über viele, viele Jahre gepflegt, die Person, und haben dann erzählt, dass insbesondere zu Beginn das unglaublich schwierig war, in die Pflege reinzukommen und auch die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zu kriegen, die richtigen Unterstützungsleistungen wahrzunehmen und davon zu wissen, die richtigen Anträge zu stellen. Und vieles ist zufällig passiert, haben mir die Menschen erzählt. Ja, also zufällig gab es eine Nachbarin, die nach einem Jahr erzählt hat, du, da gibt es eine Tagespflege. Ja. Und da dachte ich mir immer mehr, dass das doch nicht sein kann, dass das alles so von Zufall bestimmt ist. Und nachdem ich eben ja Digitalunternehmer war, war natürlich die erste Idee, okay, da muss man digital helfen. Und wir haben dann Anfang 2019 NUI gegründet mit dem Ziel, eben eine digitale Lösung, ein digitales Tool für pflegende Angehörige zu entwickeln, und haben dann zu Beginn erstmal mit über 200 Angehörigen gesprochen, also Interviews geführt und die gefragt, was würdest du dir denn wünschen, was wäre denn toll, wenn du hättest, was bräuchtest du denn? Und der Top-1-Punkt, wenn man so möchte, war dann immer, ja, ich bräuchte nochmal 2 Hände. Also ich bräuchte jemanden, der mir hilft, der immer da ist, der mich unterstützt, der, wenn ich mal weg muss, eben übernimmt. Dann haben wir gesagt, gut, das kriegen wir digital noch nicht hin. Aber was wäre denn das Zweitwichtigste sozusagen? Und dann haben sie gesagt, ja, also es wäre natürlich toll, wenn sie jemanden hätten, der irgendwie alle Fragen beantworten kann und der Tag und Nacht sozusagen zu allen Themen Auskunft geben kann und sie vielleicht sogar auch proaktiv auf Dinge hinweisen kann, die sie gar nicht sehen, die sie gar nicht fragen, weil sie gar nicht wissen, dass es sowas gibt. Und das kommt dann schon wieder näher an eine digitale Lösung ran. Und das war eben unsere Vision auch, einen digitalen Assistenten zu entwickeln, der quasi rund um die Uhr in allen Belangen für pflegende Angehörige Auskunft geben kann, der sie eben auch proaktiv hinweisen kann auf Dinge, die vielleicht kommen in der Zukunft, wo man auch darauf achten kann. Und so haben wir dann begonnen, Schritt für Schritt immer mehr Feature zu bauen. Inzwischen haben wir 16 Funktionen in der App. Also man sieht, es ist sehr ausladend geworden. Man muss auch sagen, Pflege ist halt sehr komplex. Also wir dachten zu Beginn, vielleicht gibt es irgendwie so ein Killer-Feature. Wenn man das hat, dann ist alles gut. Mussten dann lernen, Pflege ist eben doch komplexer, als man sich das vorstellt und braucht eben auch viele verschiedene Unterstützungsleistungen. Und man muss auf der anderen Seite aber sagen, dass die künstliche Intelligenz, die es ja jetzt seit ein paar Jahren, muss man erst sagen, gibt, also die generative KI, dass die unglaublich hilft dabei, diese Komplexität aus der App rauszunehmen, weil wir jetzt eben über einen Chatbot zum Beispiel Fragen beantworten können und dann quasi in der App gleich die nächsten Schritte, die nächsten Funktionen quasi vorschlagen können über so eine KI.
Okay,
also die KI hilft uns, das ein bisschen zu reduzieren, wieder das Komplexitätsrisiko.
Okay, also das ist richtig. Also Pflege ist tatsächlich etwas sehr Komplexes, das mit vielen Akteuren zu tun hat und mit vielen Themen und sehr vielschichtig ist. Also auf das Erste gibt es vielleicht inzwischen eine Antwort, vielleicht auch bald jetzt in Deutschland, nämlich die zusätzliche Hand oder die zusätzlichen Hände. Das können wir in Österreich inzwischen mit Zeitpolster sehr, sehr gut abbilden und sind jetzt dann ja auch am Start auf Deutschland. Da kommen wir dann aber nochmal drauf. Für unsere Hörer und Hörerinnen, was sind denn das für Funktionen? Also ich höre App, ich kann mir das also am Handy herunterladen. Und was kann ich jetzt als pflegender Angehöriger oder als Freiwilliger, was kann ich damit machen? Was ist denn da?
Also wir haben erstmal drei Kategorien, in denen wir die Funktionen geclustert haben. Die erste Kategorie heißt Organisation. Also ich kann in die App andere Menschen einladen. Wir nennen das eine Sorgegemeinschaft, also Menschen, die idealerweise sich auch um diese Person kümmern in irgendeiner Form. Das kann auch der Bruder sein, der vielleicht 500 Kilometer weiter weg wohnt, aber der trotzdem halt wissen will, irgendwie, was passiert da mit meinem Vater, mit unserem Vater. Es kann der Nachbar sein, die Nachbarin sein, die vielleicht einmal in der Woche hilft beim Einkaufen. Es können Freunde sein, es kann beliebig viele Menschen kann man einladen und kann dann sich in der App ein bisschen organisieren mit diesem Sorgenetzwerk, mit diesem Unterstützungsnetzwerk. Also man kann zum Beispiel, wir haben einen Kalender da drinnen gemeinsam, wo man Termine einstellen kann, sagen kann, die Mutter muss jetzt nächste Woche Dienstag zum Arzt, wer hat da Zeit? Dann kann sich jemand melden und kann sagen, ich übernehme diese Fahrt zum Arzt oder ich koche morgen Mittagessen für die Mama oder was auch immer. Also man kann sich organisieren, wir haben Checklisten, die man gemeinsam abarbeiten kann. Man kann auch miteinander chatten, man kann quasi sich eben um die täglichen Dinge, die so anfallen, organisieren. Das ist der erste Teil. Mhm. Der zweite große Teil, der größte Teil ist das Thema Information.
Ja.
Also die Menschen, die in so eine Pflege kommen, pflegende Angehörige, sind ja in 99,9% Fällen keine professionellen Pflegekräfte. Also das gibt es natürlich auch, aber eben meistens nicht. Und die müssen natürlich dann eine schnelle Lernkurve hinlegen, weil wenn meine Mutter einen Schlaganfall hat und irgendwie nächste Woche aus dem Krankenhaus kommt und ich mich um die kümmern muss, muss ich natürlich ganz viel lernen. Also wissen, wie pflege ich denn? Selbst wenn ich einen Pflegedienst habe, der einmal am Tag kommt, bin ich den Rest der Zeit ja trotzdem auf mich alleine gestellt. Und da brauchen die natürlich Informationen, und zwar Informationen, die laiengerecht aufgearbeitet sind. Und so haben wir zum Beispiel seit Beginn schon einen Ratgeber, der insgesamt über 150 Kapitel hat, mit zu allen pflegerelevanten Themen. Also zum Beispiel, wie gehe ich mit einer Person mit Demenz um, die aggressiv wird? Ja, was muss ich da achten? Oder wie pflege ich jemanden, der einen Schlaganfall hat und ein gelähmtes Bein hat oder einen gelähmten Arm hat? Oder wie kriege ich jemanden aus dem Rollstuhl ins Bett und andersrum und wieder zurück? Dazu gibt es auch Videos. Wir haben auch eine Mediathek, wo man sich Videos angucken kann für verschiedene Dinge, aber eben auch sich einlesen kann zu diesen ganzen pflegerelevanten Themen. Okay. Und der dritte große Teil, das ist der Teil der administrativen Arbeit. Auch das ist leider ein Riesenaufgabenblock, der auf pflegende Angehörige zukommt. Also in Deutschland ist es so, dass man erstmal einen Pflegegrad beantragen muss. Dann kommt der medizinische Dienst und prüft diesen Fall, prüft die Person, stuft die dann ein in einen Pflegegrad. Bei uns gibt es 5 Pflegegrade. Und dieser ganze Prozess ist für die Menschen meistens sehr belastend, auch emotional belastend, auch weil die gar nicht wissen, wie funktioniert dieser Prozess eigentlich. Und diese ganze administrative Last, die da kommt, man muss dann Anträge stellen, man muss dann wissen, welche Anträge kann man wo, wie stellen und auf was hat man Anspruch, die belastet die Menschen auch sehr. Und da haben wir verschiedene Funktionen in der App, wo wir erstmal automatisiert beraten, welche Leistungen stehen mir überhaupt zu, wie kann ich die beantragen. Wir haben viele der Leistungen auch digital antragbar gemacht in der App. Man kann also in der App die Daten ausfüllen und dann wird das digital direkt an die Kasse geschickt, an die Pflegekasse geschickt, sodass wir eben diesen ganzen administrativen Teil für die Menschen so einfach und so verständlich wie möglich machen wollen und vor allem sicherstellen wollen, dass sie zu Beginn gleich schon alle möglichen Unterstützungsleistungen ausschöpfen, die es so gibt.
Okay, also das heißt, das ist so ein Neudeutsch, ein One-Stop-Center quasi, wo ich als pflegender Angehöriger mich mit meinen Leuten rundherum organisieren kann. Wir können eintragen, wer übernimmt welche Aufgabe, was gibt es an Informationen, die geteilt werden sollte. Also Dinge, das sind so die Dinge, die man sonst noch vielleicht in der Familie über WhatsApp organisiert, mit einer WhatsApp-Gruppe, aber das ist nicht sehr komfortabel. Dann quasi noch den gesamten Wissensbereich, also fachliches Wissen und das Antragsthema. Okay.
Ja, spannend. Durch die KI. Mhm. Durch die KI haben wir jetzt eben den Vorteil, dass es so ist, dass der KI kann ich eigentlich die Situation schildern. Also ich könnte jetzt zu der KI sagen, meine Mutter hatte eben letzte Woche einen Schlaganfall, die kommt jetzt morgen nach Hause, was muss ich denn jetzt als erstes tun? Und dann würde die KI nicht nur sagen, ja, du musst jetzt einen Pflegegrad beantragen, wenn du es nicht schon getan hast, sondern die würde dir Schritt für Schritt sagen, was sind jetzt die nächsten Punkte, die nächsten Schritte und würde dir auch Feature in der App quasi anbieten im Chat, mit denen du diese Funktion ausüben kannst. Also zum Beispiel würde die KI dann sagen, hier ist der Link zum Pflegeantrag. Das heißt, ich kann dann über diesen Link direkt in das Feature Pflegeantrag springen, wähle meine Krankenkasse aus und füll die Daten aus und es wird dann digital eben an die Kasse geschickt. Und so nimmt mich die KI eigentlich an die Hand und leitet mich Schritt für Schritt durch die nächsten Punkte. Wir haben einen Pflegeplan, nennen wir das. Das ist auch ein Feature, wo eben die nächsten Schritte für mich alle definiert sind, individualisiert auf meine Situation. Und so habe ich dann eben so eine Guidance, die mich an die Hand nimmt und mich durch diese einzelnen Punkte führt.
Also das mit der KI finde ich jetzt nochmal interessant, weil wir alle über KI reden und viele kennen sich aus, viele noch gar nicht. Habt ihr eine KI, die quasi nur bei euch läuft oder verwendet ihr öffentlich zugängliche Tools oder wie habt ihr dieses Problem gelöst?
Ja, also wir haben tatsächlich eine KI-Plattform aufgebaut, schon vor 1,5 Jahren begonnen damit. Und die funktioniert so, dass es da quasi verschiedene Agenten gibt. Also wir nennen die ja auch manchmal Facharbeiter, vereinfacht. Und diese Agenten, diese Facharbeiter, die haben verschiedene Zuständigkeiten. Mhm. Es gibt, man muss sich das also so vorstellen, es gibt ganz oben einen Kommunikationsagenten, der macht die Kommunikation mit dem Nutzer. Also der empfängt die Frage quasi vom Nutzer und antwortet auch. Der ist für die Kommunikation zuständig. Und dafür nutzen wir frei zugängliche LLMs, also Large Language Models. Das heißt, wir bauen natürlich kein eigenes, sondern da gibt es viele und da kann man sich welche aussuchen. Da gibt es viele, die sehr gut funktionieren und die nutzen wir. Und darunter gibt es dann sogenannte Agents, also Facharbeiter, und die haben Zuständigkeiten. Wir haben zum Beispiel einen Agenten und den trainieren wir eben als Wissensagent für die Pflege. Sprich, der kriegt immer wieder Input über PDFs, über Webseiten, über Input, das wir liefern, was eben pflegespezifisch ist. Und damit verhindern wir, dass der quasi zu breit aufgestellt ist und anfängt zu halluzinieren. Vielleicht hat man das schon mal gehört. Die KI hat eines der großen Probleme der KI ist, dass sie manchmal Dinge erfindet, die es gar nicht gibt. Und je breiter eine KI aufgestellt ist, desto häufiger kommt es vor. Deswegen versucht man bei diesen Facharbeitern, bei diesen Agenten, die möglichst eng zu trainieren, also eben nur auf bestimmte Dinge. Mhm. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass so eine KI eben fantasiert, ja. Ja, also halluziniert.
Ja.
Und dann haben wir eben einen Agenten, der dieser Pflegespezialist ist quasi. Wir haben einen Agenten zum Beispiel, der alle Funktionen in der App sehr gut kennt. Also der kennt alle Feature in der App und kann dann vorschlagen, welches Feature könnte denn helfen in diesem speziellen Fall. Wir haben einen Agenten, der die persönlichen Details der Person gut kennt quasi. Die weiß, okay, das ist ein 80-jähriger Mann, der hat Demenz zum Beispiel und wird zu Hause gepflegt. Und dann ist es so, dass der Kommunikationsagent, der die Frage bekommt, der fragt sozusagen dann die Facharbeiter und sagt, was wisst ihr dazu zu dieser Thematik? Und dann melden die sich alle mit ihrer Fachkompetenz zurück und aus dem baut dann dieser Kommunikationsagent die Antwort und führt quasi den Nutzer dann durch die Antwort durch.
Also wir sind im ganz häuslichen, im ganz privaten Kontext, wo eine pflegende angehörige Person zu Hause am Küchentisch sitzt, das Handy aufmacht und sagt, jetzt nutze ich die neue App und ich habe da mal eine Frage und ich kriege dann quasi fundierte Antwort daraus und das Ganze schon quasi organisiert und verpackt auf Ebene von KI und nicht jemand nimmt das Telefon ab und berät mich dann.
Genau, wir haben immer auch die Möglichkeit in der App, dass man auch mit einem echten Menschen kommunizieren kann. Also wir wollten von Anfang an eigentlich eine hybride Lösung bauen. Es war uns wichtig, dass wir diese menschliche Komponente nicht ganz rausnehmen, sondern dass wir die auch immer anbieten. Also wir merken, dass in 90% der Fällen die Technik, also die digitale Lösung ausreicht. Aber es gibt Situationen, die entweder sehr komplex sind oder Situationen, die emotional sehr belastend sind, wo dann die Menschen wirklich lieber sich einen Menschen wünschen. Und wir haben die Möglichkeit bei uns, dass man per Chat dann sich direkt zu einem Pflegeexperten verbinden lassen kann. Das geht jetzt nicht rund um die Uhr, aber halt Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr. Und wir haben auch die Möglichkeit dann, es hängt ein bisschen davon ab, welcher Kunde, also über welche Versicherung das Angebot sozusagen gemacht wird, aber bei einigen Versicherungen kann man auch sich tatsächlich per Videocall dann mit der Person verbinden, also einen Termin ausmachen und dann per Videocall mit einem Pflegeexperten sprechen.
Okay, also das ist ja tatsächlich eine Revolution, oder? Also heißt ja im Grunde eine hochintensive Unterstützung für pflegende Angehörige, sich in diesem ganzen komplexen Feld zurechtzufinden, bis hin zu fachlichen Fragen und Antworten zu finden. Ich hatte mal im Kopf, dass das Geld kostet für die Person. Jetzt hast du gesagt, es geht über die Versicherung. Hat sich das geändert?
Genau, es ist so, dass wir versuchen natürlich, die Lösung kostenfrei anzubieten für den Endnutzer. Und das gelingt uns, indem wir mit Krankenkassen Verträge schließen und die quasi für ihre Nutzer die Kosten übernehmen. Also sprich, wir haben aktuell drei große Krankenkassen in Deutschland, die für ihre Nutzer die Kosten übernehmen. Wir gucken also am Monatsende jeweils, wie viele Nutzer sind aktiv gewesen über die Kasse A und stellen denen dann die Rechnung. Und wenn jetzt jemand die App nutzen möchte, der bei keiner dieser drei Kassen ist. Wir haben gerade auch noch einen vierten Vertrag geschlossen, einen Rahmenvertrag mit einer größeren Anzahl von Kassen, aber der ist noch nicht in Nutzung. Dann kann man das auch selber bezahlen und bezahlt dann quasi 10 Euro, also 9,99 Euro im Monat, die abgebucht werden, die man auch monatlich kündigen kann. Und dann ist man quasi Selbstzahler.
Das finde ich sehr spannend. Und also wir sind ja ungefähr zur selben Zeit gestartet, wo wir mit Zeitpolster gestartet sind. Wie viele Familiensysteme in dem Sinn erreicht ihr denn jetzt so ungefähr?
Also wir haben etwas über 50.000 Nutzer in Deutschland. Ja. Wir sind also nur in Deutschland aktiv und haben etwas über 50.000.
Ja, eine stolze Summe. Aha, gratuliere. Nur in Deutschland aktiv, gibt es da Pläne dazu, das zu ändern?
Also wir gucken uns natürlich andere Märkte auch an, sind gerade dabei auch. Also Österreich ist natürlich auch ein naheliegender Markt, weil die Sprache halt die gleiche ist und die Märkte wahrscheinlich am ähnlichsten sind. Wenn man jetzt sich dann im Vergleich andere Märkte anguckt, wir haben uns sogar mal Japan angeschaut oder sind dabei, uns Japan anzugucken, weil Japan halt eine sehr alte Gesellschaft ist, also die älteste der Welt. Und ich war letztes Jahr drüben und hatte ein paar Gespräche geführt dort. Die Systeme sind auch relativ vergleichbar. Also die Pflegeversicherungssysteme sind ähnlich in Deutschland und in Japan. Und insofern gucken wir uns andere Länder an. Wir wollen nur nicht den Fehler machen, zu früh zu internationalisieren. Ich meine, Deutschland hat ein Wahnsinnspotenzial. Wir haben in Deutschland ungefähr 5 bis 8 Millionen pflegende Angehörige. Also zumindest mal 5 Millionen Menschen, die zu Hause gepflegt werden, also 5 Millionen Pflegebedürftige, die zu Hause sind. Wenn wir da, sagen wir mal, 10% davon versorgen, dann sind es 500.000. Jetzt haben wir 50.000, also haben wir noch ein Zehnfaches quasi vor uns. Insofern dürfen wir also nicht den Fehler machen, jetzt zu früh dann in andere Länder zu gehen und dann den deutschen Markt zu vernachlässigen. Ja. Aber insgesamt planen wir das schon, weil die Herausforderung in den Ländern weltweit, würde ich sagen, in fast allen Ländern eigentlich die gleiche ist.
Okay. Das ist total interessant. Aber dass man zu dem kommt und dass das angenommen wird, heißt ja, die Familien, die pflegenden Angehörigen stehen ja wirklich vor großen Fragen und der Bedarf ist immens. Wie nimmst du denn wahr, wie sich diese Pflegesituation in Deutschland entwickelt? Was sind denn da so Schmerzpunkte oder was gelingt denn auch besonders gut in Deutschland?
Also ich glaube, was in Deutschland besser gelingt, fangen wir mit den positiven Dingen mal an, als früher, ist, glaube ich, dass sich die Menschen häufiger bewusst mit der Frage auseinandersetzen, ob sie pflegen wollen. Das ist früher, glaube ich, nicht wirklich passiert, sondern früher war das einfach eine Aufgabe der Kinder, ihre Eltern zu pflegen. Und da hat quasi sich auch keiner die Frage gestellt, schaffe ich das zeitlich, schaffe ich das finanziell, schaffe ich das emotional? Sondern da war klar, das muss geleistet werden. Und dann wurde das gemacht bis zur absoluten Selbstaufgabe teilweise. Ja, also wir haben wirklich auch viele Fälle immer noch, muss man sagen, wo Menschen durch die Pflege selbst pflegebedürftig werden oder eben krank werden. Ich habe Menschen erlebt, denen sind dann nach 5, 6 Jahren Pflege die Haare ausgefallen und die waren emotional ein Wrack tatsächlich. Ja. Und da habe ich das Gefühl, das passiert immer mehr, dass sich Menschen bewusst eben, wenn so ein Fall auftritt, also wenn die Mutter, der Vater, der Onkel, wer auch immer, pflegebedürftig wird, dass man sich ein bisschen bewusster, nicht alle, aber immer mehr Menschen damit auseinandersetzen. Okay, möchte ich das denn wirklich? Und an der Stelle versuchen wir auch schon, die Menschen abzuholen eigentlich und ihnen zu helfen und eben auch Entscheidungshilfen an die Hand zu geben. Weil wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt und auch wo ich Unterstützung bekomme, dann kann ich die Entscheidung eigentlich gar nicht fällen. Ja, also wenn ich nicht weiß, dass es zum Beispiel die Möglichkeit gibt, eben über Tagespflegen immer wieder tageweise die Person auszulagern sozusagen und mir Freiraum zu schaffen. Oder es gibt Verhinderungspflege in Deutschland, da kann ich den Nachbarn immer mal wieder stundenweise bezahlt zu mir holen und der übernimmt quasi dann die Pflege, das bezahlt auch die Krankenkasse. Das sind alles Dinge, die ich wissen muss, um zu entscheiden, kann ich das denn überhaupt? Ja, also schaffe ich das von meinen Ressourcen, von meiner Zeit und auch emotional. Und das, glaube ich, ist positiv zu sehen, dass das immer mehr passiert. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir nicht sehen, dass die Krankenkassen, die Pflegekassen und auch die Politik die Chancen der Digitalisierung wirklich wahrnimmt in der Pflege. Also das ist was ich seit Jahren eigentlich schon verfolge und da immer den Kopf schütteln muss ich sagen, wenn ich also in Arbeitsgruppen bin, in Arbeitskreisen bin. Es gibt da auch vom Bundesministerium für Gesundheit immer wieder so Kreise, wo ich eingeladen werde, wo diskutiert wird, was braucht man denn in der Pflege. Und da ist gefühlt, sind da immer irgendwie acht Themen und als 9. Punkt kommt dann noch eher irgendwie digital brauchen wir auch ein bisschen. Ja? Und wenn man sich jetzt andere Branchen anguckt, egal welche eigentlich, außerhalb Gesundheit, dann ist Digitalisierung ganz oben immer. Also dann geht es immer erstmal um die Frage, was können wir digital abbilden, wie können wir digital die Prozesse verbessern. Und dass es im Gesundheitswesen irgendwie immer an letzter Stelle ist, habe ich nie verstanden, verstehe ich heute nicht. Und das ist sozusagen was ich kritisch sehe, auch weil man natürlich zumindest in Deutschland die Situation hat, dass das Gesundheitswesen, also das Gesundheitssystem ja eine sehr massive Branche ist, wo viel Geld auch fließt und wo bei jeder Änderung, die im System passiert, immer gleich irgendeine Gruppe aufschreit, die natürlich dann hier versucht, ihre Pfründe zu retten. Ja? Also wenn ich irgendwas digitalisiere und dadurch andere Menschen weniger vom Kuchen abbekommen, dann fangen die natürlich an zu brüllen. Und das führt meines Erachtens dazu, dass wir viel zu langsam und viel zu wenig mutig vorangehen, weil die Politik halt immer wieder auf diese Menschen guckt und sagt, oh ja, den Hausärzteverband dürfen wir jetzt da nicht verärgern, ja, da müssen wir lieber noch mal ein bisschen warten oder müssen was anderes machen. Und da bräuchten wir viel mehr Mut, finde ich, viel mehr Geschwindigkeit, viel mehr auch Mut zur Innovation. Also wir sind auch in Deutschland, ich denke, da ist wahrscheinlich Österreich ähnlich, so ein Volk, wo wir, wenn wir irgendwas Neues probieren wollen, erstmal versuchen, alle Risiken auszuschließen. Also erstmal gehen wir dann her und sagen, gut, was könnte denn da alles passieren? Dann versuchen wir über Zertifizierungen, über Auflagen, versuchen wir diese Risiken auszuschließen, bevor sie überhaupt entstanden sind. Und das verhindert natürlich auch Innovation. Ja, also Innovation entsteht nicht dadurch, dass man auf dem Reißbrett versucht, quasi alles zu klären, sondern Innovation entsteht dann, wenn man Dinge in die Versorgung bringt, testet, und dann merkt, was muss ich nachregulieren. Und wir haben es ja jetzt hier auch nicht zu tun mit einem Medikament, wo ich sage, gut, wenn ich also da einen Fehler mache, dann sterben da die Leute oder haben irgendwelche Missbildungen oder was. Sondern das Schlimmste, was passieren kann jetzt in unserem Bereich, wäre ja, dass die Lösung nicht hilft. Ja, also dass quasi kein Effekt passiert. Aber dieses Risiko, finde ich, müsste man eingehen eben im Sinne der Innovation, um zu gucken, wie können solche Lösungen eben doch helfen in der Versorgung?
Ja, inzwischen könnte es bei 50.000 Anwendungen wahrscheinlich schon belegen. Beschäftigt ihr euch auch mit Wirkungsmessung, also wie das ankommt und was in den Familien dann auch wirklich passiert an Effekten?
Also wir haben damit begonnen, muss ich sagen. Wir haben uns für dieses Jahr vorgenommen, dass wir es auch künftig auch wissenschaftlicher angehen wollen. Wir machen es bisher eigentlich ausschließlich über Umfragen, die wir machen bei unseren Nutzern. Also wir fragen die Nutzer, was für ein Effekt ist aufgetreten. Das Spannende ist, dass die Rückmeldungen, also auch qualitative Rückmeldungen, die wir kriegen, dass die ganz oft diesen Satz in sich tragen, ich fühle mich weniger alleine.
Ja.
Also super spannend, obwohl ja da keine Person dahinter steht. Trotzdem haben sie das Gefühl, sie haben irgendwie jemanden, den sie ansprechen können.
Ja. Ja,
also Nui ist ja so ein bisschen auch die Idee hinter dem Namen ist, dass das quasi wie so ein digitaler Avatar ist, mit dem ich eben reden kann, mit dem ich kommunizieren kann und der mir hilft. Und dieses, ich fühle mich weniger allein, das ist eine schöne Rückmeldung, die wir oft kriegen. von unseren Nutzern. Wir kriegen von den Nutzern auch, also wir haben, wie gesagt, über Umfragen, aber eben noch keine Studien, die wir gemacht haben, aber über Umfragen wissen wir, dass über die Hälfte der Nutzer sagen, sie haben das Gefühl, sie können länger zu Hause die Pflege durchhalten. Also sie müssen die Person nicht ins Pflegeheim geben, sonst hätten sie vielleicht schon viel früher gesagt, ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht, die Person muss jetzt professionell betreut werden, was natürlich auch fürs System dann höhere Kosten bedeutet. Und wir hören von über 80% der Menschen sagen, sie brauchen, seit sie die Lösung haben, weniger Beratung von außerhalb. Also sie brauchen weniger sonstige Unterstützung quasi, sondern können eigentlich mit der App alle relevanten Fragen klären.
Sehr, sehr schöne Feedbacks. Was darauf schließen lässt, dass ihr einen hohen Grad an Zufriedenheit bei den Familien bekommt. Könntest du das so an einem Beispiel nochmal ganz plastisch machen, quasi, was ist denn so Situation vorher, nachher? Also Familie, die neue App in so einer Pflegesituation einführt, was ist das, was sich da wirklich ändert?
Also es hängt ein bisschen von der Pflegephase. Also die größten Effekte merken wir natürlich zu Beginn der Pflegereise. Also wenn eine Familie in so eine Situation kommt, dann ist es oft so, das kriegen wir oft als Feedback auch zurück, dass erstmal alle völlig hilflos sind und keiner eigentlich weiß, was zu tun ist. Und auch natürlich die emotionale Überforderung dazu kommt, wenn jetzt mein Vater einen Schlaganfall hat und ich nicht weiß, wie geht es jetzt da weiter mit ihm. Und da ist der Effekt sicherlich am größten, dass die Leute das Gefühl haben, melden die auch zurück, dass sie eben über unsere App jemanden haben, also ein Tool haben, wo sie an die Hand genommen werden und wo sie Schritt für Schritt erklärt bekommen, was musst du jetzt tun. Und die Tatsache, dass über unsere App man ja auch genau beraten wird, auf welche Leistungen man Anspruch hat, führt dann dazu, dass die Menschen schon viel früher in das Unterstützungsnetzwerk kommen. Also viel früher wissen, was es für Unterstützungsleistungen gibt, die man beantragen kann, aber wo man eben auch Geld bekommt, um im System dann für bestimmte Dienstleistungen Budget zu bekommen. Ja. Und das wissen die oft eben erst viel später. Das erfahren sie dann zufällig. Also zum Beispiel, dass es die Möglichkeit gibt, Alltagshelfer sind eben Menschen, die so Ehrenamtliche sind quasi, die dann eben nach Hause kommen und helfen beim Einkaufen zum Beispiel oder die spazieren gehen mit der Mutter, solche Dinge übernehmen. Und dafür gibt es ein Budget. Ja. Und wenn ich das nicht weiß, dann komme ich da eben erst viel zu spät dazu. Und solche Dinge können wir eben strukturiert, ohne dass das System einen Fehler macht, mit allen quasi Unterstützungsleistungen, die es gibt und eben sehr einfach dargestellt, können wir sicherstellen und dadurch fühlen sich die Leute eben viel früher, viel besser informiert. Eine zweite Sache, die oft auch zurückkommt und auch das, denke ich, ist ein Riesenvorteil von digitalem Tool, wenn ich jetzt mal an die analoge Art denke, wie Menschen da beraten werden, ist das ja eine Pflegeberatung, die stattfindet. Das heißt, da kommt also eine Beraterin, Berater zu mir nach Hause meistens. Manchmal machen sie es auch per Videocall. Und dann kriege ich eine Stunde bis zu 90 Minuten Druckbetankung. Ja, also kriege quasi Infos. So, und wenn ich Glück habe, schreibe ich mir die noch auf ein bisschen und kann die vielleicht nochmal nachlesen. Aber mit unserer App kann ich eben Tag und Nacht sozusagen, wenn ich was nachschauen will oder was wissen will, eine Nachfrage habe, kann ich eben mich informieren, sodass man nicht diese Situation hat, ich muss jetzt in 90 Minuten alles fragen, was ich irgendwie möglicherweise noch wissen will in den nächsten Tagen oder Wochen, sondern ich kann mir da Zeit lassen und kann es eben dann abfragen, wenn ich die Information brauche.
Finde ich einen irrsinnig schönen Case für digitale Anwendung, in etwas, das uns als Menschen und so alle irgendwann einfach intensiv beschäftigt und wir Lösungen brauchen, wie wir damit umgehen. Also vielen Dank mal für diese Ausführung. Ich würde mit dir gern noch überlegen, weil wir ja am Start sind, Zeitpolster in Deutschland und Zeitpolster sind eben genau die Freiwilligen. In Deutschland ist es gut bekannt, entweder unter Freiwilligenarbeit oder unter dieser Alltagshelfer, wo man stundenweise die Leistung auch mit der Kasse abrechnen kann, etwas, das es in Österreich gar nicht gibt. Und wie stelle ich mir das vor? Jetzt gibt es dann in einer Stadt eine Zeitpolstergruppen und da sind Freiwillige unterwegs. Und wie kommen die denn in Berührung mit dieser Neu-App? Oder was muss da passieren, dass die mit dieser neuen App in Berührung kommen?
Also bei solchen Partnerschaften, die wir quasi manchmal abschließen, ist es ja immer eine Two-Way-Street, ich weiß nicht, wie man sagt, eine Straße, die in beide Richtungen geht. Also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass wir über unsere App die Menschen auf diese Dienstleistung hinweisen können und sagen können, schau mal her, da gibt es die Möglichkeit, solche Alltagshelfer zu buchen. Bei uns in Deutschland gibt es den sogenannten Entlastungsbetrag, den man dafür verwenden kann. Das ist ein monatliches Budget. Inzwischen ist jetzt gerade wieder angehoben worden, ich glaube, etwas über 130 Euro, 131 Euro, glaube ich, sind es, die monatlich kumuliert werden. Das heißt, die werden von Monat zu Monat auch weitergeschoben, wenn man sie nicht verwendet. Man muss sie, glaube ich, dann im Folgejahr, muss man sie dann bis Mitte des Jahres für das Vorjahr verbraucht haben, sonst verfallen sie, aber man kann sie trotzdem mit sich tragen. Und das heißt, die eine Möglichkeit ist eben, dass wir darauf hinweisen und sagen, da gibt es die Möglichkeit, solche Dienstleistungen anzunehmen. Die andere Variante ist natürlich die, dass so ein Anbieter wie ihr auch auf unsere App hinweisen könntet, ja, und sagen könntet, schaut mal her, da gibt es eine App, die hilft euch digital bei der Beratung sozusagen. Wir nennen uns eigentlich auch eine digitale Pflegeberatung, wenn man so will. Also eine erweiterte Pflegeberatung, weil wir viel mehr machen natürlich und viel häufiger da sind als eine Pflegeberatung. Aber auch in die Richtung könnte der Weg gehen. Und wir versuchen halt in Deutschland immer mehr Krankenkassen zu gewinnen, sodass die Menschen oder viele Menschen dann eben noch mehr Menschen als jetzt eben nicht das Produkt selber zahlen müssen, sondern über die Krankenkasse das finanziert bekommen.
Ja, Markus, vielen Dank. Also über so eine Kooperation freue ich mich dann mit dir in einem anderen Kontext zu sprechen. Wir kommen schon von der Zeit her langsam zum Abschluss des Podcasts. Wir haben eine Frage, die wir allen Podcast-Gästen zum Schluss stellen. Die stelle ich auch dir, Markus. Worum geht es im Leben oder was zählt im Leben, ist die Frage.
Das ist eine gute Frage. Da könnten wir einen neuen Podcast, einen eigenen Podcast drüber machen. Ich habe im letzten Jahr ein Buch geschrieben, das heißt Im Angesicht des Lebens. Und das beschäftigt sich eigentlich genau mit der Frage. Da habe ich so ein bisschen auch meine Geschichte, mein Werdegang und meine Learnings, die ich im Leben hatte, niedergeschrieben. Und ich glaube, dass es im Leben darum geht, dass man ein Leben lebt, wo man dann später, wenn man auf dem Sterbebett zurückgucken kann auf das Leben, sagen kann, es war ein gutes Leben. Ich habe mein Leben gelebt, ich habe die Dinge gelebt, die mich interessieren und die mich motivieren und die mich begeistern und nicht ein Leben eines anderen. Das ist übrigens das Hauptthema, was Menschen bereuen, eben in dem Buch, was ich vorher beschrieben habe. Es ist die Nummer eins, dass Menschen sagen, ich habe quasi die Erwartung meiner Eltern erfüllt oder der Gesellschaft oder was auch immer. Und ich glaube, diese Erkenntnis, die kriegt man dann, wenn man sich irgendwann mal im Leben mit der Endlichkeit beschäftigt. Also wenn ich irgendwann mal mich damit beschäftige, dass mein Leben endlich ist und ich nicht ewig leben werde, was natürlich alle wissen, aber die meisten Menschen ja verdrängen ihr Leben lang. Und wenn ich diese Endlichkeit eben zulasse und die erkenne, dann weiß ich ja, dass die Zeit, die mir bleibt, eben limitiert ist. Und alles, was limitiert ist, ist erstmal mehr wert. Das ist immer so. Ja? Alles, was nicht unendlich verfügbar ist, gewinnt an Wert. Also Gold ist das beste Beispiel. Und wenn ich dann weiß, dass diese Zeit so wertvoll ist, die ich habe, dann mache ich mir hoffentlich Gedanken darüber, wie ich diese wertvolle Zeit denn sinnvoll einsetze. Und dafür muss ich eben mit mir selber mal ins Gespräch gehen und mich fragen, was ist mir denn wichtig? Welche Dinge sind mir wichtig? Welche Qualitäten, habe ich das genannt, sind mir wichtig im Leben zu leben? Also welche Sachen sollen in meinem Leben eine Rolle spielen? Und wenn ich diese Reflexion mache, dann komme ich hoffentlich dazu, dass ich eben im Angesicht des Lebens, so habe ich das Buch auch genannt, diese Dinge dann ändere in meinem Leben und nicht erst im Angesicht des Todes, weil ich eben festgestellt habe, dass viele Menschen am Ende ihres Lebens, wenn sie dann eine Diagnose bekommen, also eine lebensverkürzende Krebsdiagnose zum Beispiel, dann anfangen aufzuwachen und zu merken, oh ja, ich wollte doch immer in meinem Leben das und das tun, und dann ist es oft zu spät, weil dann eben der Körper und die Gesundheit es nicht mehr mitmachen. Deswegen ist mein Appell, diese Erkenntnis im Angesicht des Lebens noch zu erlangen und dann auch im Angesicht des Lebens noch die Weichen so zu stellen, dass man eben ein Leben hat, was einem selbst entspricht und wo man idealerweise am Ende seines Lebens sagen kann, das war ein gutes Leben und ich kann dann auch loslassen und in Frieden sterben.
Vielen Dank. Sehr ausführliche Antwort zu, was zählt im Leben. Aber das Buch werden wir auf jeden Fall in den Shownotes einbauen. Ich werde es mir auch selber noch zu Gemüte führen, das habe ich noch nicht gemacht. Markus, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier in unserem Podcast bist.
Sehr gerne. Nochmal danke für die Einladung.
Danke fürs Zuhören. Der Podcast gefällt Ihnen? Wir freuen uns, wenn Sie diesen zum Beispiel auf Social Media teilen und anderen davon erzählen. Sie haben Interesse, selbst auch anderen zu helfen und dabei für sich vorzusorgen? Bei Zeitpolster sind Sie richtig. Sie können helfen, eine Gruppe gründen oder mit anderen organisieren. Sie können uns auch finanziell mit einer Spende unterstützen, damit wir möglichst vielen Menschen helfen können. Danke, dass Sie helfen.